Bevor wir mit dem Intro und mit dieser Folge anfangen, wollen wir einmal unseren Kollegen von dem Podcast Humulus Lupulus gratulieren. Und zwar zum TASPE Award. Zweimal wurden sie ausgezeichnet und haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch für eure super Arbeit, die ihr geleistet habt. Und auch für uns natürlich irgendwo der Vorreiter waren, zu sehen, okay, man kann auch im Landschaftsbau einen guten Podcast machen. Das habt ihr geschafft. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus und macht weiter so.
Und jetzt viel Spaß beim Intro.
Bei uns steht das Telefon nicht still. Wir sollen den Leuten immer erzählen, was da drinne ist. Aber das funktioniert ja nicht, wenn wir denen ein paar Pflanzen oder eine Pflanzenliste geben. Macht ihr bitte im Kopf, wie wir unsere Kunden damit befriedigen können. Und das war der Einstieg zu sagen für mich, also wenn, werden wir mit Sicherheit nicht irgendwelche kleinen Kisten in einen Einzelhandel oder à la Gartencenter machen. Das funktioniert nicht. Für mich war immer das Ziel, dass das System der Staudenmischpflanzung für den Landschaftsgärtner konsumierbar wird.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil vernetzt von Dataflor. Heute mit unserem Interview mit dem Herrn Michael Simonsen von durchgeblüht.de. Hallo Thomas.
Hallo Tobias und hallo an alle, die hier zuhören.
Der Herr Simonsen, wir hatten ein sehr, sehr schönes Interview, wie ich fand. Es ging um sehr, sehr viele Themen. Man hat gemerkt, Herr Simonsen ist sehr tief im Thema Staudenmischpflanzung drin, auch was die Forschung angeht. Wir haben mit ihm über seine Herkunft letztendlich gesprochen, wie er in das Thema Staudenmischpflanzung eingestiegen ist, dass auch ein Projekt dazu geholfen hat, dahin zu gehen, um dann einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen Online-Shop daraus zu bauen. War auf jeden Fall weil sehr, sehr hörenswert, wie ich finde. Zwischendurch hatten wir ein paar lustige Themen mit dabei, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Es ging um wegschwimmende Kinder und um Staudenmischung für Pizzen.
Und wie Staudenmischungen für die Wiederwahl bei Bürgermeistern helfen können.
Genau, auch das ein sehr, sehr spannendes Thema. Also, viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen, Michael Simonsen, bei der neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Herr Simonsen ist Gärtner, ist ganz tief in der Geschichte bei den Staudenmischungen dabei und auch mit grünem Hintergrund aus der Familie. 2008 fing dann die Webseite durchgeblüht.de an mit 4 Jahre Vorbereitung in der ganzen Forschung, in den ganzen Testen von Staudenmischungen und gehört mittlerweile zu einem der größten Online-Shops für Staudenmischungen. Ja, herzlich willkommen, Herr Simonsen.
Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Simonsen. Hallo.
Hallo, Herr Schürmann. Guten Tag aus dem Wilstrofer Schaugarten, unserem Labor, wo wir neue Mischungen testen und auch vertreiben.
Was steht bei Ihnen unten auf der Visitenkarte drauf als Jobbezeichnung?
Also im Impressum habe ich drinne stehen Landschaftsarchitekt, Architektenkammer Sachsen und die Ausbildung MA Garden History, weil ich den Master in England nochmal nachgeholt habe, nach einigen Praxisjahren. Und für die Firma natürlich der Geschäftsführer. Aber wenn man das bezeichnen will, dann kann man schon, wie Sie einleitend sagen, Landschaftsgärtner gelernt, das mit der Muttermilch der Eltern aufgenommen, diesen Beruf, und dann stückweise, Stufe für Stufe auf dieses Niveau des Landschaftsarchitekten eben, aber diese starke Praxisverbundenheit immer, das ist das zusammengefasst.
Ich habe gelesen, Ihre Familie hatte Kontakt zu Karl Förster. Also unschwer zu sehen. Der Name von Ihrer Internetseite hat ja auch da den Einfluss von. Können Sie da mal was zu erzählen? Weil es ja auch eine Ikone der Gartenbranche.
Ja, die Großeltern väterlicherseits haben in Wernigerode, war der Großvater der Gartenamtsleiter und hat in einem Gartengrundstück von 2700 Quadratmeter eigener, auch Züchtung. Das war ja zu der Zeit der 50er, 60er Jahre schon ein Thema, dass auch kleinere, Gartenfanatiker und Gärtnermeister an an eigenen Züchtungen gearbeitet hat. Das entspricht ja einer Tradition dieser Zeit, dieses Pflanzensammelns. Der Garten hatte kein Quadratmeter Rasen. Ja, war also komplett in den Ideen dieser Zeit, nämlich der Lebensbereiche und der verschiedenen Szenarien angelegt, die ich im Staudengarten hatte. Natürlich gehörte ein Alpinum dazu und dann gehörte eben auch dazu, dass man sich mit Züchtungen auseinandersetzt, aktuell und an eigenen Sachen arbeitete. Es gehörte bei den Großeltern dazu, dass man Nadelgehölze aus dieser Nadelgehölzsammlung, die ja ihren Ursprung mit so in den im 19. Jahrhundert hatte, dass man diese selbst vermehrte und natürlich Besonderheiten und Seltenheiten und eben den Austausch in Briefen mit Karl Förster zu aktuellen Rittersporn, zu aktuellen Astern, weil diese beiden, um das mal so herauszustellen, Pflanzengruppen, das war ein besonderes Interesse und entsprechend waren die im Garten der Großeltern vertreten.
Welche Sorten sind dann so die bekanntesten von Ihren Großeltern?
Also die Großeltern haben es selber nicht jetzt zu einer Züchtung gebracht, die an den Markt gekommen ist. Ja, okay. Es hat sich eher auf eine Vermehrung dann später konzentriert, aber es war nicht so intensiv jetzt in den Stauden hinterher, um eine ganz Besonderheit rauszufiltern, wo dann auch ein Großmeister wie Förster gesagt hat, okay, Ritterschlag, das ist jetzt mal ein Produkt, was man an den Markt nehmen kann. Also dazu ja. Ist es nicht gekommen. Aber es war einfach der Austausch da und es gibt Buchwidmungen, und wo also dieser Kontakt damit nachgewiesen ist. Ja.
Wir hatten ja zusammen mal ein Webinar, Herr Simonsen, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, es war im September oder August, ich weiß gar nicht mehr so ja. Genau. Da ging es ja dann auch sehr um Ihre Website durchgeblüht.de und ich fand es damals so spannend, vielleicht alle, die das Webinar noch nicht erzählt haben, wie es dazu gekommen ist, dass Sie im Prinzip die durchgeblüht.de dann auch gegründet haben. Wenn ich es so richtig verfolgt habe, hatte das mit dem Projekt ja dann auch zu tun.
Ja, wir die Beschäftigung mit der Staudenmischpflanzung kam natürlich, nachdem das stärker auch in der Fachpresse verbreitet war. Also das ging ja mit den Anfang der 2000er Jahre los und das hat mich also immer gefesselt, wie funktioniert das also rein von den Pflanzen untereinander. Und das war klar, nachdem ich also das für uns sehr große Projekt der Schlossallee in Moritzburg akquirieren konnte, dass wir mit einer Pflanzung, die attraktiv in dieser Gemeinde wirken soll, dass das nicht mehr eine klassische Blockpflanzung sein kann. Also das war für mich klar, das ist Schnee von gestern und wir müssen etwas machen, wo wir neue Wege beschreiten. Und da waren die eben damals Silbersommer in der Fachpresse beziehungsweise mit Flyern auch verteilt war, erstmal so ein Punkt, ja, wir müssen sowas in die Art gehen. Und das hat mich also seit 2003 in eigenen Projekten auch diese Art der Pflanzungsplanung beschäftigt und ich habe dort begonnen in den verschiedenen Villengärten, die wir auf dem Tisch hatten, wo wir etwas aufwendiger eben pflanzen konnten, sowas zu initiieren. Das ist also auch der Einstieg bei uns gewesen, dass wir eben eben nicht von der öffentlichen Freifläche kamen dabei, sondern vom Garten. Und im Garten eben sagten, das ist ein Konzept, das funktioniert nicht nur in der trockenen Freifläche, Massenpflanzung, sondern das Konzept muss auch funktionieren in der Initiierung von naturnahen Pflanzungen im Privatgarten. Ja, gesagt, getan. Die Schlossallee haben wir das Glück gehabt, das eben in die Realisierung zu führen und haben dann dort 2005 2200 Quadratmeter Staudenmischpflanzung, die wir selber entwickelt haben, mit um die 50 verschiedenen Arten, mit einer gewissen Grafik seinerzeit noch drin, zu etablieren. Und wir das also im August 2005 gepflanzt hatten, kam in den Sommern 2006 und 2007 immer wieder Anrufe vom Staudenlieferant und von dem Fachbetrieb, der das also seinerzeit gepflanzt hat. Und die haben gesagt, also Simonsen, mach dir jetzt endlich mal einen Kopf. Bei uns steht das Telefon nicht still. Wir sollen den Leuten immer erzählen, was da drinne ist. Aber das funktioniert ja nicht, wenn wir denen ein paar Pflanzen oder eine Pflanzenliste geben. Mach dir bitte in den Kopf, wie wir unsere Kunden damit befriedigen können. Und das war der Einstieg zu sagen für mich, also wenn, werden wir mit Sicherheit nicht irgendwelche kleinen Kisten in einen Einzelhandel oder à la Gartencenter machen. Das funktioniert nicht. Für mich war immer das Ziel, dass das System der Staudenmischpflanzung für den Landschaftsgärtner konsumierbar wird.
Vielleicht noch ein Stück zurück, was mich da interessiert, weil wenn man jetzt sagt, öffentliche Hand, Staudenmischpflanzung oder Staudenpflanzung, hört sich natürlich erst immer nach sehr, sehr viel Aufwand an und da hat man natürlich direkt wieder die Pflege im Hinterkopf, können das denn die Leute überhaupt pflegen? Beziehungsweise was war die größten Bedenken des Auftraggebers zu sagen, wir machen keine Staudenmischpflanzen, sondern nehmen eher das Herkömmliche oder wie konnten Sie das überzeugen, dass es dann in diese Richtung ging?
Natürlich ist in einem Gemeinderat von einer ländlich geprägten Gemeinde schlägt sofort ein die Tradition und das Thema der Wirtschaftlichkeit von dem, was man da baut, mit Gegenwind dagegen. Wir hatten schon das Glück, dass das Bauamt und der Bürgermeister uns und der Freistaat Sachsen, der im Endeffekt die Fördermittel dafür gegeben hat, ein sehr hohes Vertrauen geschenkt hat dazu. Aber klar, die Bevölkerung, die Anwohner, dort waren natürlich Stimmen dabei, die sagten, Staudenpflanzung, ihr seid doch verrückt, das hält maximal 5 Jahre, danach ist das alles in Eimer, ihr schmeißt das Geld zum Fenster raus. Natürlich mit dem Wissen, was wir zu der Zeit hatten und was verbreitet war zu der Zeit, ist das ja ein Argument, was man nicht einfach wegschieben konnte. Man musste die Leute mitnehmen und sagen, hier, es ist einfach was Neues. Wir machen nicht mehr die Blockpflanzung, wir pflanzen nicht 2 Quadratmeter am Stück Achillea. Und wenn die dahin sind oder wenn die abgeblüht sind oder den Boden nicht vertragen, dann hast du eine kahle Stelle und dann fängst du von null wieder an. Und das war natürlich auch so ein Punkt oder der Antrieb, weil bei mir die Überzeugung war, also lieber ein paar mehr Arten, auf Nummer sicher zu gehen in den Mischungen. Das, was ausfällt, fällt halt aus und die anderen Arten können das unbedingt den Flächenschluss mitbringen. Das ist immer noch auch ein Gedanke bei unseren Vorgehen, eben diese Amplitude der Standortwahl von Staudenmischung mit einer höheren Artenanzahl auch eher etwas größer zu halten.
Aber wie witzig das ist, dass Sie und die ganzen Bewohner beide auf Sicherheit setzen wollten. Beide hatten ein großes Sicherheitsbedürfnis. Hatten Sie dann einen Vortrag, eine Veranstaltung irgendwie in der Bürgerhalle oder wie haben Sie das gemacht?
Also das Projekt war, wir haben dort ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit mit begleitet und waren darauf bedacht, die Bevölkerung mitzubringen. Das war ein ganz hohes Ziel des Bürgermeisters, weil zu der Zeit eben auch Wahlen anstanden und natürlich andere Parteien und Konkurrenten sich im Kreis etablieren oder Stimmen halten wollten, um gegen dieses Kettensägen-Massaker, was wir vorhatten, auf dieser Straße vorzugehen. Und diese enge Kommunikation, was man heute unter Nutzergruppenbeteiligung oder Beteiligungsverfahren so schön in Planungsprozessen begleitet, den Begriff gab es damals noch nicht oder die Methodik gab es noch nicht, aber das haben wir versucht, das hat der Bürgermeister mit uns versucht rüberzubringen und wir hatten von Anfang an eine hohe Akzeptanz, einfach weil die Aussicht bestand, dass eine desolate Situation in dieser Gemeinde von dieser Verkehr, Fußweg, dass die beseitigt wird und wir hatten ein gutes Konzept dafür.
Welcher Partei gehörte der Bürgermeister an?
Das war CDU schon konservative Ländchen, wie das Sachsen über die Zeit von Kurt Biedenkopf war. Natürlich kam der Gegenwind im Kreis von jemanden, der sich dort aus einer anderen Partei eben mit dem Thema Baumschutz etablieren wollte. Der ist nur aufgrund der lokalen Bevölkerung dann doch wie ein Gummiball eben zurückgesprungen oder abgeschmettert worden.
Sie schreiben sehr viel über Ökonomie. Sehen wir auf der Webseite auch stehen, Homo Oeconomicus. Finde ich sehr interessanter Begriff. Aber durch die Ökonomie, die Sie ja da schaffen, schaffen Sie sehr viel Ökologie. Was halten Sie dann für wichtiger?
Also wir können ja unser Wirtschaftssystem nicht Inseln schaffen. Ja, so schön, wie man das auch immer für sich denkt, dass man so kleine Enklaven versucht, der heilen Welt herzustellen, früher oder später kommen doch die meisten wieder an den Punkt, dass sie dem Ökonomischen einfach unterliegen. Dem muss man sich bekennen oder man muss in den Urwald auswandern, der aber leider ja gerodet wird. Das ist ein Punkt. Das andere ist, dass ich also, wenn ich eine Idee habe, und das ist so ein bisschen das Manko dieser der Zeit damals, also die, man hat den Silbersommer auf den Markt getragen, es haben viele Landschaftsgärtner, das ist nicht meine Erkenntnis, sondern das ist einfach das, was mir von den Landschaftsgärtnern zurückkam. Man hat die Listen rausgegeben und die Landschaftsgärtner haben versucht, damit umzugehen und es sind aber gescheitert. Und das war für mich ein Punkt, wo ich sagte, es kann doch nicht sein, so eine gute Idee an dieser Schwelle scheitern zu lassen, wo es für den Praktiker aber essentiell ist.
Lag es an der Pflege oder lag es am Substrat oder woran lag es?
Es liegt einfach an der Pflanzenverwendung. Ja, dass Lehrlinge oder Landschaftsgärtner keine Pflanzennamen können, diese Klage ist so alt wie dieser Beruf. Ja, wir finden an Projekten, wo sich ein Gärtnermeister drüber äußert, was er denn für ein schweres Los hat mit der neuen Generation, das finden wir seit dem 19. Jahrhundert. Also das ist keine Erfindung unserer Zeit, dass Pflanzennamen mühsam ist und dass die Steinarbeit oder das, wo man Technik bewegt, natürlich von Berufseinsteigern viel lieber gemacht wird. Als eben Büffeln. Das liegt auch in der Handwerklichkeit der Natur der Sache. Also war für mich klar und in der Menge der Landschaftsbaubetriebe ist es einfach so, wenn man jemanden hat im Betrieb, der gute Pflanzenkenntnisse hat oder sehr gute Pflanzenkenntnisse, dann sind diese Kollegen meistens sehr ausgebucht. Wenn die auf jede Baustelle fahren sollen, um die Pflanzen auszulegen, um Stunden erstmal Stauden zu mischen, die Staudenmischungen herzustellen, die aus vielen Arten bestehen, dann muten wir dem Landschaftsbauer, der eigentlich nur verpreist, die Staude liefern und die Staude pflanzen. Ja, in ein Angebot Konkurrenz auf dem Markt verpreist er nicht. Ich muss mich finden, ich muss eine Pflanzenliste durchgucken, ich muss die gelieferten Pflanzen verteilen und dann muss ich schauen, wie muss ich denn diese 50, 20, 30 Arten in ihren unterschiedlichen Mengeneinheiten zusammenführen auf der Pflanzfläche. So, das wird nicht verpreist. Wenn Sie heute Ausschreibung sehen oder immer noch heute Ausschreibung sehen, die öffentliche Hand auf den Markt schmeißt, dann ist diese Leistung nicht verpreisbar und sie wird nicht verpreist. Und das andere ist, und das war ein weiterer Antrieb, wir unter den Kollegen der Landschaftsarchitektur hängt ja das, und deswegen eben auch dieses Homo Oeconomis, hängt ja auch immer dieser Gedanke, ach, wir wollen doch was Schönes machen, wir wollen eine schöne Planung machen und wir wollen Anlagen schaffen, die wo der Nutzer Freude hat, wo die Menschen Freude dran haben. Ja, alles schön und gut. Ich krieg's aber nicht bezahlt. Und am Ende des Monats sagen meine Mitarbeiter, Leute, Simonsen, hier, es ist erster Lohn aufs Konto, aber zackig. Und zwar nicht mehr 3,50 Euro, sondern nach diesen heutigen Maßstäben, die wir haben. Und das muss ich einfach beachten. Und dann kann ich den Auftraggeber, der mir aber nur eine Planung für eine Massenpflanzung des Geld gibt, weil das in der Honorarordnung auch so klassifiziert ist, dann kann ich denen sagen, ja, du gibst uns ein Geld für Cotinna Aster Pflanzen, du kannst dir jetzt überlegen, wir machen alles mit Cotinna Aster, Flächenpflanzung, hält 15 Jahre, Lebenszyklus ungefähr, sind wir ja in Ordnung, abgehakt. So, dass ich damit keinen neuen Auftrag eventuell kriege, dass der Nutzer damit keine Freude hat, dass die Leute, die in dem Haus wohnen, sagen, da bin ich denn hier auf dem letzten Gewerbehof. Ja, Cotinna Aster haben wir vor 20 Jahren gepflanzt, das machen wir heute nicht mehr in der Flächenpflanzung. Da muss ich doch auch drauf eingehen. Und das heißt für mich, ich muss den Landschaftsarchitekten, Kollegen etwas an die Hand geben, wo er effizient arbeiten kann. Und wenn wir heute die Vorgabe haben, Bienenweide, ökologisch, artenreich, das sind die Schlagwörter, die wir an jedem Projekt haben. Das kann ich aber nicht machen mit Cotinna Aster.
Für viele ist ja auch immer so das Argument pflegeleicht und so weiter. Wenn wir jetzt mal im Privatgarten machen, das wird wahrscheinlich auch im kommunalen Bereich so sein, dass natürlich da auch die Pflege, Unterhaltung von Freiflächen ein Kostenthema ist. Jetzt hatten wir gerade das Beispiel Cotinna Aster Flächenpflanzung. Wobei, ich glaube, wird das überhaupt noch gepflanzt? Ich bin mir gar nicht so sicher, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber wenn man das jetzt mal vergleichen würde, man hat eine Blockpflanzung gegenüber einer Staudenmischpflanzung. Pflegeleicht. Ich meine, pflegeleicht trifft wahrscheinlich auf beides nicht zu, aber vielleicht, was ist pflegeleichter? Kann man da eine Aussage zu treffen oder ist das zu pauschal?
Also das Thema pflegearm oder weniger Pflege hängt schon mit der Pflanzenverwendung stark zusammen. Wenn wir die Blockpflanzung sehen und auch die Ansätze, die in der Blockpflanzung sind, dass wir sagen, okay, wir optimieren das Substrat oder den Boden für ein optimales Gedeihen von prächtigen Stauden, ja, dann bringen wir mit dieser Optimierung und viel gut Stickstoff versorgt natürlich auch Nährstoffe rein, die von Beikräutern genutzt werden. Ja, und die entwickeln sich auch besonders gut. Das ist das eine. Das andere ist einfach, natürlich sehe ich in einem Lavendelfeld oder in einer Iris-Flächenpflanzung oder in einem Iris-Block oder einem Hosta-Block, was man natürlich auch von der Pflanzenverwendung nicht als Block macht, aber einfach um so ein kontrastreiches Beispiel zu bringen, dort sehe ich natürlich jeden Löwenzahn, der dort gelb mit der Blüte rausleuchtet oder allein von der Blattform, den sehe ich sofort. Das habe ich in der Staudenmischpflanzung, wo ich verschiedene Blattformen, verschiedene Farben vielleicht in der Blüte auch haben, natürlich nicht oder weniger. Ich habe nicht diese Monotonie, die Abweichung von der Art sichtbar macht. Das habe ich nicht. In einer farbenreichen Gesellschaft erkenne ich nicht den Abweichling, sondern es gehört zur farbenreichen Gesellschaft dazu, dass alle irgendwie integriert sind. Wenn ich das Monoartige bevorzuge, muss ich mich damit anfreunden, dass ich ein Abstoßen von Andersartigkeiten habe oder eben Herausstellen von Andersartigkeiten.
Wie wichtig ist Ihnen Design bei den Mischungen?
Design verbinde ich immer mit relativ kurzfristigen, also um Lebenszyklen zu sehen von Gärten, von Event, von aufgepoppt für ein Event oder für ein schönes Bild, aber Design widerspricht vom Terminus und Verständnis so ein bisschen dem, was wir im Garten eigentlich als Hintergrund haben. Sehe ich dabei auch, dass wir im Garten eben, wir haben den Natur als Baustoff, wir haben die Witterung, wir haben die unterschiedlichen Jahreszeiten. Das sind alles Faktoren, die von einem Designer untergeordnet werden, zwanghaft. Das ist so ein bisschen mein Begriff oder meine Zuordnung zu Design. Deswegen lassen Sie es vielleicht sagen als Gestaltung, also wie designen, wie ist die Idee eines Pflanzungsdesigns oder einer Pflanzenverwendung, die wir können mit den Staudenmischungen initiieren, eine Periode, eine Gartenperiode in bestimmten Farben, in Strukturen, in Blattformen. Das fällt alles unter die Gestaltung und unter die Art der Pflanzenverwendung. Das ist auch artenreich möglich. Man muss sich dort nicht beschränken. Wir haben natürlich auf der anderen Seite Staudenmischpflanzungen, zum Beispiel von Jonas Reif, der mit wenigen Arten oder weniger Arten, 12, 13 Stück, eine Mischpflanzung initiieren kann, die einen ganz markanten Charakter hat. Wir haben das auch bei dem exotischen Blütenwandel. Das sind oder verschiedene Mischungen aus Veitshöchheim, von der Veitshöchheimer Entwicklung. Das sind 10, 12 Arten drin und man hat einen ganz bestimmten Charakter dieser Pflanzung. Und das kann man unter Design vielleicht bei Staudenmischpflanzung verstehen, ja.
Wie finden Sie dann so Staudenmischpflanzen von Nigel Daniel zum Beispiel aus England? Der hatte auch viele, auch gut abgelichtete Pflanzungen, öffentliche Anlagen.
Also die Pflanzenverwender unserer Zeit haben ja so zwei Themen. Wir kommen ja einmal, oder man kann sehr gut sehen, wo die Pflanzenentwicklung herkommt in Peter Erdolf. Ja, also die Blockhaftigkeit, die natürlich mit Strukturen und Layers überlagert wird, wo es eben wichtig ist, dass an einer Stelle diese und an anderer Stelle jene Art zu der entsprechenden Zeit ist. Also das Layering, was Peter Erdolf macht und in seinen Filmen, Fotos oder kurzen Beiträgen und Workshops sichtbar wird, ist, dass die Basis die Blockpflanzung ist oder Drifts, ja. Mhm. Und darüber legt er natürlich Lehren, die einer Gestaltung, einer jahreszeitlichen Thematik und einer besonderen Ästhetik folgen. Nigel Dunnett und Tom Stuart Smith und John Hitchmond folgen meines Erachtens schon mehr den in Anführungszeichen New German Style, wie Richard Ward es 1986 im Westpark in München gesehen hat, ja. Und damit in einen der ersten Beiträge eben über eine neuere deutsche Pflanzenverwendung gebracht hatte. Das sind gegenseitige Einflüsse. Wenn die Kollegen miteinander um John Hitchmond und Cassian Schmidt zum Beispiel zu sehen, sich um die Welt machen, um neue Naturstandorte zu bestaunen, zu bereisen, zu analysieren, dann ist das ja getrieben, dass man sagt, ja, wie ist denn das am natürlichen Standort und wie kann ich das interpretieren an einen in Anführungszeichen künstlichen oder Gartenstandort mit bestimmten Maßgaben, wie eben öffentlicher Raum und unsere Masse an FR1-Staudenmischungen.
Also ist ja das diese Illusion, die man ja erschaffen möchte als Gestalter, das Ziel eigentlich, oder?
Ja, wir leben ja immer in einer Illusion als Gestalter, oder? Wir sind als Konsumenten dem unterworfen, dass wir der Illusion des neuesten und schönsten Handys oder neuesten, schönsten Autos und 20 Jahre später schaut man da drauf und sagt, also war man nicht ein bisschen crazy, sein Bad mit solchen Fliesen zu fließen, mit den und den Nachteilen, die man aber sowieso erst immer hinterher feststellt. Ja. Man könnte sagen, Illusion, der Beruf, und das ist ein Punkt, wo ich eben diesen Unterschied zu Design und gerne zur Pflanzenverwendung eben zurückkomme, fordert mich heute aber eben unter diesen ökonomischen Aspekt und des Themas Lebenszykluskosten auch meine Gestaltung zu hinterfragen. Wir haben an der Schlossallee, die mittlerweile im 16. Jahr steht, diese Pflanzung, auch beobachten können, dass wir eben Lebenszyklen von dieser Pflanzung, von Staudenmischpflanzungen von über 15 Jahren erreichen können. Es ist bislang nicht so, dass wir wenn Sie das vergleichen mit eben, um bei diesem Beispiel Cotinia aster zu bleiben, wenn Sie 15 Jahre alte Cotinia aster Flächen haben, dann sind die an der Grenze an dem Lebenszyklus dieser Flächen, dass das ästhetisch noch aussieht, unabhängig mal von Ungeziefer, was sich dann da drinnen gerne aufhält, dann muss ich dort eingreifen. So, wenn ich die Staudenmischpflanzung betrachte, dann war natürlich dieser Ausspruch der Anwohner, ne, das hält doch sowieso nur 15 Jahre, was du da machst, 5 Jahre. Natürlich der Punkt, dass ich sage, nein, ich habe die 15 Jahre schon geschaffen. Also das war für mich erstmal ein ganz wichtiger Punkt und wir hatten das in der Gartenpraxis damals auch nach 13 Jahren mal publiziert. Wie sieht so eine Pflanzung eben nach 13 Jahren aus? Wie ist die Situation? Und das hat uns damals schon bestätigt und gesagt, also die 15 Jahre schaffen wir auf alle Fälle und alles, was darüber hinaus ist, ist jedes Jahr ein Gewinn.
Um mal so einen Schwenk zu Ihrem Shop nochmal zu bringen. Das Thema Pflanzsubstrate und Dünger. Sie haben ja bei Ihren Mischungen auch immer Empfehlungen dazu. Denken Sie, so ein Galabauer, der sollte sich ein Substrat selber mischen oder raten Sie davon ab?
Also es gibt gute Landschaftsbauer, die das Thema Erdverwendung in ihren Betrieb mit Erdstoffzyklen mit betrachten, ja, die Siebmaschinen haben, die eine eigene Kompostwirtschaft machen. Das würde ich jetzt mal ausklammern, den Sachverhalt. Und dann dazu ist es eben, wo ist so die Hauptgruppe der Kunden auch angelegt? Nein, das Maßgebliche, und da muss man schon sein, wo sind auch die Masse der Staudenmischpflanzung, ist eben im öffentlichen Raum und dem Thema, dass wir der trockenen Freifläche ausgesetzt sind. Und dort haben wir die Erfahrung und das eben auch von zum Beispiel in Erfurt von der Fachschule bestätigt, dass ein überbaubares Bodensubstrat einfach dafür gut geeignet ist und funktioniert. Und wir ja heute durch diese Baumsubstrate, die nach FLL in ihrer Qualität vorgegeben sind, einfach die Chance haben, dort eine gute Hilfestellung zu geben für all die, die sagen, dieser Verkehrskreisel wird umgebaut von der besagten Cotinia aster Wüste in eine Staudenmischpflanzung. Ja, so, und dann eben wird der schwere Oberboden oder dieser lehmige, hoch nährstoffreiche Boden gegen dieses magere Baumsubstrat ausgetauscht, was ein viel besserer Standort ist als fetter Oberboden. Das ist auch ein Punkt, der teilweise vergessen wird. Deswegen führen wir das mit auf. Ich kann nur das einer Pflanzung abverlangen, was ich ihm auch als Fundament eben als Boden hingebe. Und wir haben, und das als Professor Kircher, Kassian Schmidt und weitere Kollegen, einmal die Schlossallee, dann nachdem die eben 3-4 Jahre stand, dort waren und langgegangen waren, dann haben die gesagt, wie passiert das? Die Pflanzung ist im Schnitt 30-40% niedriger als bei uns im Versuchsstandort. Und das war einfach ein Punkt, dass wir in Moritzburg eben schon mit diesen vorhandenen Verwitterungssubstrat, also mit den Unterboden gearbeitet haben. Und dieser Unterboden ist eben mager, hat einen Schluffanteil, gut für die Wasserhaltung, aber es ist körnig, steinig, mineralisches Substrat und eben kein nährstoffreicher Oberboden. Und damit schalten wir natürlich auch eine ganze Reihe von Unkräutern aus. Ja, dort kommt kein Löwenzahn so schnell rein. Und wenn ich dann noch mit einer mineralischen Mulchung darüber gehe, dann schaffe ich es natürlich auch, dass ich die Aussamung oder auch diese Löwenzahnsamen eben gar nicht erst Fuß fassen lassen kann. Und das sind wieder die Punkte, die weniger Pflege im Nachgang erfordern und die diese bei der Erstinvestition etwas teurere Staudenpflanzung in ihrem Lebenszyklus dann unwahrscheinlich wirtschaftlich macht.
Wie stark mulche ich denn ab und dünge ich dann gar nicht bei den Pflanzungen?
Da wir bei den Stauden ja keinen Rindenmulch nehmen, brauchen wir dort schon mal keinen Stickstoff zuführen. Den Rindenmulch können wir nicht nehmen, weil der Effekt, den wir ja gerade in der Gehölzpflanzung mit dem Rindenmulch erhalten wollen, also alles krautige Unkrautaufkommen zu unterdrücken, diesen Effekt können wir uns in der Staudenpflanzung nicht leisten, weil dann kommt auch keine Staude voran. Somit haben wir dafür schon mal keinen Extradünger hinzubringen. Mhm. Und für eine Kiesmulchung, der Kiesmulch, der lebt dort, überlebt auch. Ja? Also das ist ein physikalisches Gesetz, der verwittert nicht, der wird vielleicht durch spielende Kinder mal ein bisschen durch die Gegend geschmissen, aber die Masse von den 3 bis 5 Zentimeter Split, die bleibt schon auf der Pflanzfläche und bleibt erhalten. Und dafür brauchen wir keine Nährstoffe. Es hängt natürlich von der Pflanzung zusammen, wenn sie im Privatgarten etwas aufwendigere Mischung einsetzen. Also wir haben ja zum Beispiel so eine Prachtmischung der sogenannte Landhausblüte, die sich mit Päonien, mit Irisen, dort sind also schon Prachtstauden drin, dort ist Rittersporn mit drin, da brauche ich Nährstoffe auch. Also da kann ich dann nicht sagen, den gebe ich in Hungersubstrat, ja, oder in Baumsubstrat, was mineralisch ist. Da brauche ich einen Oberboden, der muss ein gewisses Nährstoffvolumen haben, dass die Pflanzung trotzdem prächtig ist. Für diese Gartenböden brauche ich dann auch mal Hornspäne, die ich mit einsetze, um da eine Nährstoffversorgung zu bringen. Aber muss natürlich dort nur nicht jedes Jahr Mist einbringen, wie ich das im Gemüsebeet mache, um dicke Kohlköpfe zu haben.
Jetzt ist ja Ihre Website auch oder der Shop sehr, sehr, wie ich finde, sehr gut aufgebaut, weil es macht es mir relativ einfach zu sagen, welche Staudenmischung passt eigentlich zu mir, was möchte ich haben, weil man gibt ja, wenn man sich die Website anschaut, einmal auch seine Position an, sodass ich dann halt auch alle im Prinzip Bodenwerte, Jahresniederschlag und so weiter ermittelt bekomme. Und dann zeigt mir die Website ja auch an, welche Staudenmischungen im Prinzip jetzt da passen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sieht es ja auch so aus, wenn ich die dann bestelle, also ich brauche ja wohl mindestens mal 12 Quadratmeter. Warum 12 Quadratmeter, wäre die eine Frage. Und die andere Frage, wie sieht dann die Lieferung aus? Gibt es einen Pflanzplan dabei oder wie funktioniert das dann?
Also Frage 1, warum die 12 Quadratmeter? Wir haben bei den Staudenmischpflanzungen ja einerseits die unterschiedlichen Mengenzusammensetzungen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine Staudenmischung wie die Erfurter Feuer und Flamme zum Beispiel, die auch über 40 Arten hat, dann kann ich diese 40 Arten, selbst wenn ich jetzt nur mal angenommen jede eine von jeder Pflanze ein Stück hätte, dann wäre ich also schon über weit über 3 Quadratmeter mit dem Schlüssel von 8 Pflanzen pro Quadratmeter. Um die Pflanzung also in ihrer Menge abzubilden, und erst dann wird eine Staudenmischpflanzung zur Staudenmischpflanzung, weil ich die Verteilung des Artengefüges aus Gestaltsbildnern oder Solitärpflanzen, Begleitstauden, Füllstauden und Bodendeckern, wenn ich diese Zusammensetzung abbilden will, um eine funktionierende Staudenmischpflanzung, die mir eine pflegearme Unterhaltung sichert, zu initiieren, dann brauche ich eben auch eine bestimmte Fläche. Denn den 1 Quadratmeter am Hauseingang oder die 3 Quadratmeter Vorgartenfläche, da muss ich keine Staudenmischpflanzung zwingend machen. Dort kann ich sie auch in dieser Größe auch nicht initiieren. Da kann man auch hingehen und sagen, also 3 davon, 4 davon, das hat man damit auch im Griff. Also die Mischpflanzung zielt schon ab auf Flächen, ja, mindestens 12 Quadratmeter aufwärts. Schöne Effekte auch von der Pflanzung entstehen ab 25 Quadratmeter. Da hat man dann wirklich einen Effekt in der Fläche, der einen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten dann auch entgegenkommt. Zurück auf die Frage der Auswahl. Wir haben das unter dem Thema Konfigurator ermöglicht, dass wir die lokalen Daten für Niederschlag, Bodenverhältnisse und Winterhärtezonen abbilden können. Diese Belange filtert unser Planungstool heraus, wenn man dort einen Gartenstandort eingibt. Also es ist nutzbar für den Gartenliebhaber, der sagt, also ich wohne hier in Heiligenstadt in der Kirchstraße und was ist denn da denn nun für ein Boden da? Was habe ich für Niederschlag? Und was habe ich denn für, wie hart sind bei mir die Winter? Das muss ich also nicht vorher eingeben, sondern das kommt mit der Adresse mit. Und daraus wird dann angezeigt, welche Staudenmischpflanzungen sind dort eigentlich geeignet an dem Standort. Und dann gehe ich nach und sage, gut, ich will jetzt den sonnigen Vorgarten pflanzen, also gebe ich ein Belichtung volle Sonne. Oder ich will die Schattenecke bepflanzen hinterm Haus, weil die Südseite eben vorm Haus ist. Hinterm Haus, es ist voller Schatten, und daraus rekrutierend sucht das Tool die geeigneten Staudenmischpflanzungen aus aktuell 80 verschiedenen Mischungen aus. Und gebe dann einen Vorschlag, und dann habe ich noch die Chance, dass ich mir die 3 bis 5 Stück oder 8 Stück durchklicke oder vielleicht von den Fotos schon sehe, ach, das mit Gelb, das wollte ich sowieso nie haben, ach, da ist ja was mit Rot, ach, das finde ich ganz gut, dann gucke ich mir doch mal die Bilder an, wie sieht denn das über den Jahresverlauf aus in den Fotos, was sagt der Ereigniskalender, der da auch mit abgebildet ist, also wann blüht da was und welche Strukturen sind in dieser Pflanzung zu erwarten. Und dann treffe ich damit meine Auswahl. Und das liegt sowohl für den Landschaftsgärtner, für den Landschaftsarchitekten, der besagtes knirschkalkuliertes Projekt zu realisieren hat, wo er nicht die Zeit hat, großartig schöne Pläne mit individuellen Pflanzungen zu entwickeln, sondern wo er eben doch nur sich konzentrieren muss und sagen, okay, eine Schraffur, ein LV-Position und dann geht das bitte raus und wir wollen trotzdem eine schöne Pflanzung haben. Und auch für den privaten Gartenbesitzer ist es eine Möglichkeit, schnell zu einer Bepflanzungslösung zu kommen.
Und die LV-Position kriege ich ja sogar bei Ihnen von der Website. Also da muss ich ja gar nicht selber mir was ausdenken.
Ja. Also es ist ein Grundgerüst da. Das, was wir empfehlen, dort sind Positionen mit angegeben für die Pflege, für Fertigstellungspflege, für Entwicklungspflege, so dass natürlich der Planungskollege das Handwerkszeug auch hat und sagt, okay, was muss ich beachten, wenn ich es ausschreibe, was geht also über die Schraffur und die Quadratmeterfestsetzung im AutoCAD hinaus, was brauche ich in der Bauwirtschaft und was muss der Baubetrieb, der Landschaftsgärtner verpreisen, damit wir diese Pflanzung initiiert bekommen. Ja.
Wie sieht das jetzt generell aus? So, was ist für die Zukunft an Staudenmischungen bei Ihnen geplant? Weil das Thema Klimawandel steht ja irgendwo über allem. Und Thomas, du hast mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, es gibt irgendwas bezüglich Schwammstadt. Da musst du jetzt mal was zu erklären, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Du meinst, es werden irgendwelche Spielplätze überflutet. Da habe ich gedacht, ob das so ist.
Ja, ich hatte mich so ein bisschen vorbereitet und ein bisschen geguckt, was sind im Moment so die Trends, und das Thema Wassermanagement in Städten wird ja immer wichtiger. Hochwasserereignisse will man ja auffangen mit irgendwelchen Freiflächen, die man dann ja zeitweise überfluten kann, und da habe ich den Tobias davon erzählt, und er hat schon wegschwimmende Kinder vor Augen gehabt, die meinte ich natürlich nicht, aber was mich da interessiert hat ist, haben Sie dann auch Staudenmischungen, die für solche Flächen geeignet sind, die dann zeitweise komplett unter Wasser sind und dann wiederum in anderen Zeiten komplett trocken?
Also wir haben dort an Eigenentwicklung noch nichts gemacht. Die Kollegen aus Veitshöchheim von der Landesanstalt dort, die haben dort schon eigene Tests und eigene Flächenerkenntnisse, und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, ob das nun Regenwasserrigolen sind, ob das Sickermulden sind. Man muss dort in der Pflanzenverwendung nicht zwingend mit Wasserpflanzen arbeiten. Das war schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es ist einfach ein Sonderstandort. Das muss man im Blick haben. Und dann ist eben auch der Punkt, dass doch diese Flächen zur Masse eher trocken sind. Wir brauchen ein durchlässiges Substrat. Wir haben definierte Wasserdurchlässigkeitswerte, die wir brauchen. Ob das nun eine Regenwasserversickerung ist, eine Mulde, eine Rigole oder das Thema Schwammstadt. Ja, wenn ich in der Schwammstadt also die Puffermöglichkeit vor Augen habe, die ich bieten muss, dann ist auch jedem klar, nach dem Sommer 2018, 2019 die überwiegende Zeit ist dieser Bereich trocken. Das heißt, wir arbeiten also schon mit Pflanzen der trockenen Freifläche, die aber eben mal Wasser und vielleicht auch mal 2-3 Tage, wo das Wasser ein bisschen höher steht, noch abkönnen, ehe das dann wieder versickert oder in einer gewissen Breite erstmal abgepuffert wird. Das ist das wichtige Thema der Zeit. Es ist das wichtige Thema für das Arbeiten mit dem Thema Schwammstadt, denn keiner will mehr Schottergärten haben. Also ist dort eine Begrünung auch dieser Rigolen und Mulden ganz wichtig. Ein Punkt, der uns speziell, die doch so ein bisschen auch immer von unserer gärtnerischen Tradition eben vom Hausgarten her schaut, war für uns ein Trend, das Thema Essen und Genuss. Dass aktuell unsere kulinarische Welt leider sich durch die gegebenen Umstände auf Pizza und Lieferdienst beschränkt, anstelle in das ausgewählte Lokal sich eine Freude mal zu machen, um ganz was Besonderes zu essen oder ein Jubiläum zu zelebrieren. Das ist leider momentan so, aber das schützt ja keinen, der einen Garten hat, und zu sagen, ein bisschen Eigenversorgung, ein bisschen etwas Schönes auf den Teller zu bereiten. Und das ist auch mit Staudenmischpflanzung möglich. Dort haben wir 2018 10 Staudenmischungen gemeinsam mit Olaf Schneller, ein, ich sag mal, Gourmetgärtner, also derjenige, der ein Gemüsegärtner, der für die gute Gastronomie Gemüse in einer ganz, ganz tiefen Sortimentsbreite anbaut, entwickelt und haben Pflanzen wieder ans Licht gebracht, die eigentlich aus dem Blickbereich des Genusses verschwunden waren und ermöglichen mit diesen Mischungen eben, ob nun privat oder am Hotel oder Gastronomie, einen farblichen Auftakt, den man nicht nur im Pflanzbeet haben kann, sondern auch auf den Teller bringen kann.
Ah, okay. Aber das sind wir ja vielleicht wieder beim Spielplatz, ne, Tobias, oder? Im Kindergarten?
Wieso jetzt?
Ja, essbare Stauden.
Ach so, ja gut, klar. Also es gibt ja, haben sie ja, glaube ich, auch, ne, dass man sagt, okay, also auf, dass keine giftigen Pflanzen mit dabei sind, das konnte ich ja, glaube ich, auch auswählen, hatte ich gesehen, ne? Aber gibt es denn da auch Rezepte dann mit bei den Küchenmix des Stauden oder?
Cocktailrezepte.
Es ist mit aufgeschrieben, wie das so ist im Alltag, die Vielzahl der Rezeptmöglichkeiten hat noch keinen deutlichen Rückhall auf der Website gefunden. Natürlich ist, oder gehe ich mal von aus, wenn die Mischung Pizza heißt, dann ist etwas inhärent, dass man damit eine Pizza machen kann. Ja, es ist so, die vegetarische Pizza ist mit der Pizzamischung belegbar und nutzbar, und der Oregano da drinnen erkennt eben auch ein Hauptgewürz des italienischen Flachgewürzkuchens, der doch populär ist, der auch schnell gemacht ist mit einem Hefeteig. Und natürlich propagiere ich den besonders durch die Hemerocallis citrina, die dort drinne ist, diese goldfarbigen Blüten, die man dann noch auflegen kann und die so eine wunderbare Schärfe entwickeln auf der Zunge. Und das eben auch so ein bisschen zu Pizza gehört oder zu einer Mischung, die im Halbschatten bis Sonne eingesetzt werden kann. Und das ist eben, wie gerade von Herrn Lösing gesprochen, natürlich das Thema, was wir an Kindertagesstätten, an Grundschulen brauchen. Dort kann ich mit der Teemischung agieren, dort kann ich mit der Pizzamischung agieren. Da bringe ich eben nicht nur eine Funktionsbegrünung hin, sondern ich bring ein Lernangebot, was nach den Bildungsplänen gefordert ist, eigentlich, was wir in der Planung von Schul- und Kindergärten erfüllen sollten, dass man also mal in den Bildungsplan geschaut hat und gesagt hat, na, was kann ich damit abbilden im Garten, was kann ich damit an Anregung bilden, und das kann ich eben auch mit einer Staudenmischpflanzung, die einen Mehrwert für Tee und Genuss bringt.
Und wer das, glaube ich, mal live erleben will, der kann das ja, glaube ich, bei Ihnen auch im Schaugarten erleben, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Da gibt es ja dann auch verschiedene Führungen, wo dann auch eine Verkostung stattfindet.
Ja, also unser Gartenlabor, das ist es, der Hintergrund vielleicht für die Fachkollegen. Dort kann man einmal natürlich die verschiedenen Mischungen sehen, die Sachen, die wir in Entwicklung haben oder die wir aufgepflanzt haben, um eben ihre langfristige Entwicklung auch zu begleiten und Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Und auch eine Führung ist mal möglich. Okay. ist nicht Hauptaufgabe. Okay. Ist nicht Hauptaufgabe. Gut. Also wir bewundern die Kollegen, die offene Gärten schon praktizieren mit Personal und Shop und so weiter. Wir haben die offene Gartenpforte und man kann durch unser Labor stöbern, die 5 Hektar durchstöbern, aber sind nicht dafür ausgelegt, täglich zu begünstigen.
Das werden wir wahrscheinlich dann mal machen, wenn wir bei Ihnen in der Gegend sind, Herr Simonsen.
Ich habe jetzt schon Hunger.
Und deswegen kommen müssen wir jetzt hier auch zum Ende kommen.
Gut, gut. Also, wir vertagen das Live-Gespräch auf Juni, Anfang Juni, Ende Mai bei uns im Schaugarten. Der Pizzaofen ist im Büro natürlich da. Und dann gibt es eine Pizza von der Staudenmischung Pizza. Und dann können wir drüber philosophieren, ob denn der Blattspinat gefroren besser ist oder die Blätter der Bistorta, die man als Spinatersatz verwenden kann oder eben in gleicher Weise verwendet wie Blattspinat, ob das genüsslich doch besser wäre.
Sehr gut. Also ich muss mich jetzt auch schon mal bedanken für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch eine Stunde weiterreden, weil es gibt so viele Themen, die wir mit ihm besprechen können. Und ich finde es total interessant. Deswegen erstmal schon mal danke an der Stelle von meiner Seite aus.
Ja, von mir auch.
Und Herr Simonsen, also wirklich, machen Sie weiter so. Das ist rund um jeder, der die Seite noch nicht kennt, durchgeblüht.de. Ich sag's jetzt hier nochmal. Ich bin totaler Fan. Ich habe es schon mal erzählt. ich glaube, unsere Innendienstkollegin, die Jasmin Honig, hat auch schon bei Ihnen eine Staudenmischung bestellt für den neuen Garten. Zumindest hat man mir das gesagt. Schöne Grüße an der Stelle. Und genau.
Herzlichen Dank.
Und dann bleibt noch zu sagen, eine schöne Rest-Adventszeit, ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr.
Ja, dann hören und sehen hoffentlich im Juni. Ihnen natürlich auch alles Gute. Erstens immer Gesundheit und dann auf ein Wiedersehen im Schaugarten.
Machen wir so. Vielen Dank, Herr Simonsen. Bis dahin.
Vielen Dank. Tschüss.
Der Podcast Digital Mobil Vernetzt wird präsentiert und produziert von Dataflor.
Wir freuen uns über Feedback und eine positive Weiterempfehlung, wenn es euch gefallen hat.
Folgt uns auf Instagram, folgt unserem Dataflor-Kanal und unseren persönlichen Accounts. Mich findet ihr unter Technik Thomas und Tobias unter tobi.schürmann. Und ansonsten könnt ihr uns auch über E-Mail erreichen.
Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung.